Diese Folge wird von der Stutik GmbH unterstützt. Wir sind eine Design- und IT-Agentur aus Herford. Wenn du auch einen Podcast aufnehmen möchtest, besuche uns auf www.stutik.de.
Willkommen zu EM-Fieber mit Felix und Tim, eure Quelle für alles rund um die Europameisterschaft.
Ja, hi Leute, mein Name ist Tim, ich sitze hier zusammen mit dem Felix.
Ja, moin Leute, alles klar?
Ja, wir, mal was außer der Reihe, komplett unscripted, uncutted, genauso wie es ist, von der Zunge, von dem Mund ins Mikrofon rein und bei euch in die Ohren. Haben wir uns gedacht, wir machen einen kleinen EM-Podcast, grundsätzlich aus der Lust heraus, wollten Felix und ich schon immer mal so einen Podcast in so einer Richtung machen, jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir das hier über die Firma machen können. Wird richtig cool.
Wir freuen uns auf jeden Fall, sind heiß. Das ist so das, was ich die letzten Tage da irgendwo mit wahrgenommen habe. Wir haben auf jeden Fall Bock.
Ja, wir wollten es eigentlich erst am Donnerstag machen. Jetzt wird es, glaube ich, auch am Donnerstag oder Freitag dann finalisiert. Heute ist jetzt der Dienstag. Ergo, das, was wir heute sagen, kann sich vielleicht noch im Laufe der Woche verletzungstechnisch vielleicht ein bisschen ändern. Aber das Grundgerüst der Nationalmannschaft sollte ja eigentlich stehen. Und ja, die Idee ist eigentlich, dass wir uns hier jeden Spieltag der deutschen Nationalmannschaft immer... Ja, im Forecast angucken, ne, genau. Felix?
Jo, schauen, was ist Phase, welchen Gegner haben wir, was ist so der Plan der Gegner, auf welche Spieler gilt es zu achten, ne? Und das dann im Nachgang auch nochmal zu schauen, hat sich das bewahrheitet, wie schaut's aus?
Genau, heißt, wir gehen ganz kurz natürlich auf die Planung der deutschen Nationalmannschaft ein, aber auch, was sind die einzelnen Gegner, was sind vielleicht die Spieler, die man sich anschauen sollte, auf die man achten könnte, und bei jedem weiteren Podcast schauen wir uns natürlich an, was hat sich bewahrheitet, was nicht, und schauen wieder einen Blick nach vorne. Jo. Ergo, 3 für die Vorrunde, und egal wie weit Deutschland kommt, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, machen wir trotzdem. Am liebsten natürlich mit deutscher Beteiligung, gell, Felix?
Ey, ich drück Deutschland so hart die Daumen. Ich hab richtig Bock auf das Turnier, ich hab richtig Bock auf den Podcast jetzt. Ich glaube, das wird eine coole Sache, und ich hoffe, den Leuten, die ihr uns zuhört, ihr habt da auch Bock drauf.
Weißt du denn schon, oder hast du einen Plan, wie du es gucken wirst? Du sagst, du bist schon richtig im Fieber. Ich muss sagen, bei mir, ich muss mal schauen, ehrlicherweise.
Ich habe schon, fürs erste Spiel habe ich auf jeden Fall eine Idee. Ich werde das im Rahmen oder in einer Gruppe mit ein paar Freunden zusammen gucken. Wir werden grillen, wir haben eine Leinwand, haben einen Beamer am Start. Es wird sicherlich das ein oder andere Kaltgetränk dazu verzehrt. In einer illustren Runde werden wir das auf jeden Fall schauen.
Okay, heißt auf jeden Fall bei einem Kumpel, nicht irgendwie in einer...
Nee, ich finde das gerade für so ein erstes Spiel finde ich es viel, viel entspannter, wenn wir das, wenn man das in so einer privaten Runde macht. Also es werden auch 10, 15 Leute, das ist ja schon größer.
100%.
Aber ja, das wird eine coole Nummer.
Sind es dann die ganzen Bielefeld-Dudes?
Ja, oder? Das ist so erweiterte Bielefeld-Gruppe.
Ja, geil. Ja, du, bei mir, was soll ich sagen? Ich habe es gerade eben kurz zum Starten schon gesagt, dass ich mal gucken muss, inwieweit... Ja, mich das alles nochmal so abholt jetzt, da ist ja in Deutschland ist es schon wieder ein bisschen was anderes, aber nach dem sensationellen Abschneiden der WM 14, weil die 2018 war jetzt nicht so der Bringer, 2021, ja, und dann ist dann die November-WM.
Ja.
Und auch das Absteigen generell, da bin ich auch, ich will nicht sagen, dass man ein Erfolgsfan ist, aber man hat ja auch schon viel gesehen. Ich habe die WM 1990 schon gesehen, also was soll ich sagen, ne? Also,
es hat echt viel Lust genommen, muss man sagen, ne? Nachdem man komplett gehypt war, 2014, geiles Turnier, brutale Stimmung, war irgendwie so Sommermärchen-Revival, auch wenn es nicht in Deutschland war. Irgendwie war das ganze Land da so ein bisschen mitgezogen, hat mitgefiebert. Dann 2016, eigentlich auch eine coole EM. Wenn ich nicht ganz falsch bin, sind wir da im Halbfinale, glaube ich, raus. Und dann fing es an. Russland, ja, okay, man dachte, ja, easy Gruppe, geht man locker durch. Dann hatte man da diese schlechten Spiele, unglücklich überhaupt nur gegen Schweden gewonnen. Das Toni Kroos-Tor, ne? Genau. Dann diese gestückelte EM, muss ich sagen, über komplett Europa hat mich auch nicht abgeholt. Und ja, Katar, ja, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Hat viel kaputt gemacht, ehrlicherweise, von diesem Fußball-Hype, den man, finde ich, immer als Kind, als Jugendlicher irgendwie hatte. Das waren immer so diese alle 2 Jahre festes Thema. Ey, einen Monat lang Fußball gucken, jedes Spiel gucken, jedes deutsche Spiel im Vorfeld gucken. Hat da schon echt... Ja, irgendwie seine Spuren hinterlassen, die letzten Turniere, ne? Aber ich muss sagen, um auf deine Frage zurückzukommen, die Spiele im März, das Frankreich-Spiel und auch das Holland-Spiel haben echt wieder Bock gemacht. Klar, jetzt die letzten zwei, ja, ist schwere Kost. Man muss aber auch sagen, gefühlt gibt es in Europa, es gibt wenig bis gar keine Laufkundschaft. Auch gegen die Griechen muss man gewinnen oder ne, muss man erstmal gewinnen können. Ich kann nur sagen, ich hab Bock, ich bin hyped, ich find's richtig cool,
ja.
Dass wir wieder ein Turnier in unserem Land haben und ja, kann ja.
Ja, ich finde auch, das ist so ein Thema, was so ein bisschen auch in Hintergrund gerückt ist, weil ich kann mich noch entsinnen, 2006, die Meisterschaft, die wir auch hier haben, da war der Hype riesig, jeder hatte irgendwas am Auto hängen,
ja.
Sehe ich jetzt ehrlicherweise gerade gar nicht so viel.
Noch gar nichts gesehen.
Ich bin jetzt auch schon so weit gewesen, dass ich mir auf jeden Fall einen Fahnenmast in den Garten gestellt habe, habe auch vorhin in der Mittagspause noch eine Deutschlandfahne bestellt in annehmbarer Größe, dass man es auch ein bisschen weiter gucken kann. Irgendwie 1,50 mal 2,50, mal schauen, ob der Mast das auch hält. Möglicherweise reißt der auch mal weg, wenn es geregnet hat und ein bisschen Wind herrscht. Weil ja. So stabil sind die Teile alle nicht. Aber du, der Wille meinerseits ist auf jeden Fall da. Ich freue mich ein Stück weit, weiß aber noch nicht, wo und wie ich es am Freitag gucken werde.
Ja.
Bin auch so ein Typ, dass ich mit der Steigerung oder mit der Leistungssteigerung oder wie mich die Mannschaft dann auch am Ende des Tages abholt, ich auch weiter natürlich mehr in den Fokus da reinrutsche. Mhm. Ich gucke es mir 1000%ig ja auch an. Vielleicht auch erstmal alleine, um so das Feeling aufzusaugen, und dann zu schauen, ob man den Hype so richtig mitnehmen möchte. Aber ich bin da ehrlich, schnell auch euphorisiert. Heißt, wenn die mich wirklich abholen, obwohl ich ehrlicherweise von dem Spiel jetzt keine großen Dinge da erwarte, da ist immer die Art und Weise, wie man engagiert ist. Glaube ich aber auch, dass mich das dann zum Ende des Tages so mitreißen wird, dass wir uns jedes Mal, wenn wir uns hier hinsehen, oder jedes Mal, wenn wir uns hier sehen, auch über den positiven Fall des Sieges uns hier weiter unterhalten können.
Jo.
Sag mal, wir haben ja vorhin mal kurz Revue passieren lassen. Weißt du eigentlich, wer Europameister war oder aktueller ist?
Ja, Italien. muss ich gestehen, wir haben es nachgeguckt. Ist mir seit ein paar Wochen sehr präsent, weil vor ein paar Wochen war das schon mal ein Thema im privaten Umfeld, dass wir drüber überlegt haben. Davor war mir das so ungefähr gar nicht präsent. Ich weiß, ich habe das Spiel damals geguckt. Mit einem Engländer zusammen.
Mhm.
Und deswegen weiß ich, deswegen war mir das so, oder kam die Erinnerung dann doch schneller, weil der am Fluchen war bis zum geht nicht mehr. Italien im Elfmeterschießen, ne?
Ja, gut, klar. Engländer, Elfmeterschießen, das hat ja auch alles so eine Historie.
Ja.
Hätten nichts anderes erwarten können, ja.
Es war nicht, ja, es war zu erwarten. Es war wirklich zu erwarten. Aber
Es ist, wie es ist. Und wir haben auch recherchiert, ehrlicherweise, Cristiano Ronaldo, Torschützenkönig, zusammen mit
Patrick Schick.
Fünf Tore, glaube ich. Der eine in vier Spielen, der andere in fünf. Deswegen, der alte Mann hat es damals geregelt. Ist jetzt ja auch wieder im Kader in Portugal. Mal gucken, was die so bringen. Ich erwarte da auch nichts Großes.
Soll aber wieder das Zugpferd der portugiesischen Mannschaft sein. Ja. Das ist das, was ich gehört habe. Also da wird sich schon viel auf ihn auch verlassen.
Was soll ich sagen? Es ist ja ein Podcast, ist ja kein Video dabei. Aber wenn ihr mich sehen könntet, ne, was soll ich... Wie alt ist der? 38, 39, 39. Der,
glaube ich, schon. Ja.
Läuft halt auch mittelmäßig viel in einer schwachen Liga. Ob der es jetzt so bringen soll, da haben die eigentlich ganz andere in ihrem Portfolio, die es eigentlich sein könnten.
Ja, die haben. Es gibt in dem, ich glaube, wir haben uns vorhin mal angeschaut, was für Mannschaften sind überhaupt dabei. Und da, glaube ich, sollten wir gleich nochmal drauf kurz zu sprechen kommen. Wie schauen die Gruppen aus? Es gibt keine einfachen es gibt nicht die Mannschaft, wo du weißt, die geht da mit 0 Punkten und 0 zu 42 Toren raus. Das ist alles. Irgendwie, da ist gar keine Laufkundschaft dabei. Und wenn man sich das mal, und das werden wir ja im Laufe der nächsten Wochen Revue passieren lassen oder anschauen, was für Mannschaften haben wir dabei und was für Spieler haben die, dass man einfach sagen muss, das ist europäische Spitzenklasse, die in jeder Mannschaft irgendwo vertreten ist. Sei das jetzt die Georgier, sind es die Slowenen meine ich, sind es, ne? Die spielen nicht in ihrer eigenen zweiten Liga, sondern das ist alles europäische Mittel- oder Oberklasse, wo ein Großteil der Kader irgendwo vertreten ist. Also es wird ein, glaube ich, richtig geiles Turnier. Ich glaube, es werden viele enge Spiele und für den neutralen Beobachter wird das eh cool, aber auch ich glaube, für die deutsche Nationalmannschaft und für die Fans der deutschen Nationalmannschaft kann das eine richtig coole Sache werden.
Ja, die Gruppen gucken uns auf jeden Fall im Schnelldurchlauf gleich gerne mal an. Aber ganz kurz mal gefragt, wenn du jetzt vergleichen müsstest, die Qualität der WM und der EM, siehst du es auch so, dass der europäische Fußball in der Spitze oder in der oberen Masse auf jeden Fall stabiler ist oder leistungsstärker als der Rest der Welt?
Ich glaube nicht in der Spitze.
Wenn es um die Einzelmannschaften geht, meinst du, aber ich meine von der Fülle der Möglichkeiten, Also, dass es mehrere gute Mannschaften gibt in Europa als auf dem Rest der Welt. Wenn du Südamerika anguckst, hast du vielleicht die Brasilianer, Argentinier. Der Rest ist ja dann auch schon.
Ja, Uruguay würde ich jetzt noch irgendwo damit reinzählen, so in Top 5, Top 10, irgendwo so erweiterte Top 5. Mhm. Ich glaube, dass die Masse in Europa auf jeden Fall deutlich, deutlich stärker ist als, als global gesehen. Mhm. Und dass die Qualität einer EM, glaube ich, höher ist. Ja, aber in der absoluten Spitze, glaube ich, hält sich das gerade mit Südamerika irgendwo die Waage. Mhm. Ja, dass du immer mal wieder Top-Mannschaften aus Europa hast, ja, mal so deine drei, vier Favoriten, die sind gleichzusetzen mit den südamerikanischen Mannschaften, glaube ich.
Ja, okay.
Oder so empfinde ich das auf jeden Fall.
Okay. Wir haben uns ja grundsätzlich einen Plan gemacht, wie wir und was für ein, wie wir das hier gestalten wollen. Ich habe gerade mal ganz kurz auf die Uhr geguckt.
Ja, wir haben schon relativ weit, ne?
Ja, wir haben schon weit, ne? Wir haben mal gesagt, mal schauen, was wird, aber ja, es wird lange. Wir versuchen uns da kürzer zu fassen, weil wir ja auch uns eine Vorgabe gegeben haben von ja so 20 Minuten, halben Stunde in der Summe, aber das erste wussten wir, wird ein bisschen länger werden. Ja. Heißt, dann schauen wir uns doch kurz die Gruppe an.
Machen wir das. Gruppe
du liest A, sie mir vor. Ich lese dir vor, Gruppe A, Deutschland, Schottland, Ungarn und die Schweiz. Ich würde sagen, jetzt mal aus der Hüfte, Deutschland auf jeden Fall, wenn das entscheidende Spiel wird Schottland sein.
Ja,
haben wir uns heute in der Pause
auch
mal unterhalten, ja, kommen wir aber gleich nochmal zu. Und ich glaube, dass es die Ungarn machen werden.
Die Ungarn, da wird das entscheidende Spiel sein, wie spielen die gegen die Schweiz, weil die beiden sind sehr starke Mannschaften mit super Individualspielern. Ich vermute aber auch, dass es die Ungarn sein werden, die als Zweiter durchgehen. Aber wenn ich nicht ganz falsch bin, sind wir nicht in einem Modus, wo sogar wo der Dritte sogar noch mit reinkommt?
Ich glaube, der dritte Beste kommt rein, weil das ist ja auch diesmal eine erweiterte EM, nicht mit den klassischen Gruppen. Es ist ja eine Gruppe mehr als sonst, meine ich. Ne? Also vier Mannschaften dazu.
Ja.
Ohne jetzt hier hundertprozentig sattelfest zu sein. Auf jeden Fall ist es ein erweiterter Modus.
Ja.
Und ergo geht da auch der Drittbeste, glaube ich, noch mit rein. Oder die zwei Drittbesten.
Portugal ist doch 2016, war das doch, sind die als Tabellendritter mit einem Punkt oder so.
Ja,
oder
genau.
Drei Punkten,
genau.
Mit drei Unentschieden oder so weiter.
Ja, deswegen ist da viel möglich.
Ja.
Gruppe B, Spanien, Kroatien, Italien und Albanien.
Ja, werden Spanien und Italien machen, bin ich mir relativ sicher.
Denke ich auch. Seit Luka Modric ist ein bisschen vorbei. Die Kroaten sich auch nicht allzu stark. Spanier, junge Wilder wieder dabei. Bei Italien musst du immer mitrechnen, würde ich auch so sehen.
Denke ich.
Ja. Gruppe C, Slowenien, Dänemark, Serbien, England.
Ich bin großer Dänemark-Fan, deswegen, die haben eine coole Mannschaft, die haben coole junge Spieler, die haben coole Routiniers. Ich hoffe, dass die weiterkommen. Ich kann es mir auch wirklich gut vorstellen. Serbien hatte ja ihren Hype so in den 10er-Jahren, wo die brutal unterwegs waren, Top-Spieler hatten. Empfinde ich jetzt als etwas schwächer und die Engländer werden natürlich weiterkommen. Brauchen wir uns nichts vormachen.
Ja, mit der auch wieder junge Wilde dabei.
Ja.
Der Nachwuchs ist da echt nicht ganz verkehrt. Ich denke auch, England wird es auf jeden Fall, bin ich mir wirklich sicher.
Jo.
Und wie du sagst, Slowenien, Serbien würde ich da schon fast auf eine Stufe setzen und Dänemark könnte in der Tat einen Ticken drüber sein, besonders weil ich glaube, Eriksen spielt ja auch wieder mit.
Ja, mein Wissen.
Der könnte es auf jeden Fall sein nach seiner, ich glaube, Herzgeschichte oder was er da hatte.
Der war damals ja bei der letzten EM, ne? Weißt du das noch, als er da zusammengebrochen ist?
Ja, katastrophal. Eigentlich. Und der hat sich jetzt ja auch, war hoffentlich Klopf auf Holz, nur eine Eintagsfliege. Der hat sich auf jeden Fall auch wieder gefangen, stabile Saison gespielt.
Bei Menu.
Ich denke auch, dass das wird.
Ja, denke ich auch.
Gruppe D, Polen, die Niederlande, Österreich, Frankreich. Ist eine brutale Gruppe, finde ich.
Frankreich wird's als Nummer 1 durchgehen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Dafür ist der Kader zu stark.
Mhm.
Also die Spitze des Kaders ist brutal.
Mhm.
Die erste Elf ist top.
Ja.
Aber wenn wir uns das angucken, die Bank, was du da noch hast, das sind Spieler, die würden in jeder anderen Mannschaft in der EM absolut Stamm spielen.
Mhm.
Na, und dann denke ich, die Holländer werden es machen, auch wenn ich es mir wünschen würde, dass es vielleicht die Ösis werden.
Ja, ich glaube auch, dass es unter den beiden ausgemacht wird. Polen, Lewandowski habe ich heute Morgen irgendwo gelesen, hängt auch so ein bisschen durch. Trainiert ja, glaube ich, in Hannover, sind die.
Waren aber auch noch nie eine Turniermannschaft. Nee. In den letzten Jahren, wenn Levi dabei war, immer vor den Spielen große Hoffnung gemacht, aber dann nie was abgerissen in den
Absolut,
Turnieren.
Absolut, sehe ich auch nicht. Ich glaube aber ehrlicherweise, ich könnte mir vorstellen, dass die Ösis machen, weil Ralf Rangnick ist, Ösi ist das ein doofes Wort, weiß ich nicht, die Österreicher.
Ich will sagen, wir dürfen das sagen,
ich denke schon. Also ich glaube schon, ich habe da Urlaub gemacht, ich war in Ischgl, sowas soll ich sagen, ne? Da habe ich die letzten zwei Spiele gesehen gegen Holland und Frankreich. Ja, ja. Gut, darf ich das sowieso sagen.
Ja, klar.
Ich glaube, dass die es machen werden, weil der Ralf Rangnick, der war damals zu der Zeit in Hannover schon Taktikfuchs, war ja damals auch in Ulm, hat die auch aus der Versenke geholt, Hannover ja auch in die Bundesliga
geführt. Bei Schalke auch.
Schalke gut, ja, war ja, der ja. Mann in Salzburg, also bei Red Bull per se, ja, die ganze Zeit.
Darf man das überhaupt noch sagen, Red Bull?
Red Bull?
Wollen wir das sagen?
Rasenballsport, ja, du Bielefeld, ich 96, Rasenballsport, na ja. Der auf jeden Fall hatte auch gut die Fäden in der Hand gehabt. Er ist ja ein Fuchs. Bayern wollte ihn nicht umsonst haben, haben sich um ihn bemüht. Ich glaube schon, dass der die gut eingestellt hat. Wir haben es in einem Testspiel auch, ich glaube, letztes Jahr gesehen. Da sind wir auch böse überfahren worden. Der wird die gut einstellen. Erinnert mich ein bisschen an Atalanta Bergamo. Haben wir uns heute Mittag auch drüber unterhalten. Wird eine spannende Geschichte. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es die Österreicher werden. Gruppe E, Belgien, Slowakei, Rumänien, Ukraine. Ganz kurz, bevor du loslegst, für mich die schwächste Gruppe, werden es die Belgier machen, denke ich. Vielleicht bin ich aber auch noch ein bisschen geblendet vom Namen. Und dann könnte es, nicht lachen, die Ukraine sein. Ich habe sie gegen Deutschland gesehen.
Die waren nicht schlecht.
Die waren nicht ganz so blind.
Die waren, ich fand die wirklich gar nicht verkehrt, gerade im Umschaltspiel mit Mudryk, mit Stepanenko im zentralen Mittelfeld. Ich finde die gar nicht schlecht. Ich glaube ehrlicherweise auch, in der Gruppe ist es auf jeden Fall, wäre es auch mein Pick für den zweiten Platz. Definitiv. Was haben wir in Gruppe F? Mache ich jetzt mal. Wir haben, glaube ich, die Türkei, wir haben Georgien, wir haben Portugal und wir haben Tschechien. Wie siehst du das da? Türkei natürlich vor jedem Turnier die gehypte Mannschaft. Arda Güler, Can Uzun, glaube ich, wurde jetzt gestrichen aus dem Kader. Super viele junge, interessante Spieler. Wen siehst du da vorne?
Ja, ist auch eine schwierige Gruppe, weil ich finde, die Leistungsdichte oder das, sag mal, nach der Gruppe E für mich auch eine der schwächeren Gruppen eigentlich ist.
Ja, wahrscheinlich schon.
Ist eine super Wundertüte, kann alles dabei sein. Ich glaube aber auch, dass die Türkei einen Schritt weiterkommen wird, aufgrund auch der Thematik, weil die spielen, glaube ich, ihr erstes Spiel in Dortmund.
Jo.
Was soll ich sagen? Viele Migranten hier, ist auch völlig richtig. Ne, die werden hier gut Gas geben. Das haben sie Kapelle schon machen, immer gemacht, wenn es die Möglichkeit gab. Die werden auf den Straßen sein.
Ist
das
ja auch eine Art Heim-EM für
die türkische Mannschaft. Die werden richtig Gas geben. Das wird auch beflügeln. Das wird die türkische Nationalmannschaft auch merken. Und ich glaube auch, aufgrund der Dichte von, jetzt mal Cristiano Ronaldo außen vor, ich glaube, dass die Portugiesen mit so 4 Punkten das ziehen werden.
Und jetzt komme ich mit dem Hot-Take.
Jetzt komm.
Ich glaube, Portugal wird Platz 1. Mhm. Ich glaube, da ist die individuelle Klasse einfach viel, viel höher als bei dem Rest. Den Rest sehe ich relativ nah beieinander. Mhm. Und dann sage ich dir, wird Georgien Platz 2.
Ja, das ist meine Ansage. Das ist mal ein Wort zum Sonntag.
Heben wir jetzt, oder das halten wir jetzt mal fest, auch für alle Hörer. Schreibt es euch hinter die Ohren. Wenn ihr Geld noch bei Tipico raushauen wollt, dann auf den Pick und bedankt euch später bei mir.
Alles klar.
Aber dann lass uns doch mal zur Deutschmannschaft kommen, würde ich sagen, oder?
Du, ich hätte dich vorher noch gefragt, was du glaubst, wer den Titel holt.
Deutschland, was soll ich anderes sagen?
Ja, ich sag's auch. Völlig egal, selbst wenn ich was anderes glauben wollen würde. Nein, wir werden's.
Ich hab Bock. Das Land hat Bock, man merkt das. Die Mannschaft ist cool, die Mannschaft hat viele junge Spieler. Ja, es kann hier nur Deutschland werden. Also alles andere würde mich schon traurig machen, würde ich sagen.
Ja. Geht ja nicht um traurig sein oder Traurigkeiten. Aber ich glaube auch, wenn sie die Vorrunde gut überstehen, ich sage mal mit 6 oder 7 Punkten, dann ist der Hype hier gefesselt und dann kann eigentlich kommen, wer will.
Ja,
wir haben uns ja den Spielplan oder den Baum ja auch mal angeguckt, bist du Gruppenerster, geht's relativ weit eigentlich, weil ich glaube, du bekommst im Halbfinale erst die Engländer.
Ja, und die Franzosen umgehst du und die wirst du nur im Finale treffen.
Ganz genau, deswegen könnte es in der Tat weit gehen. Ich denke, Halbfinale sollte Mindestziel sein, aber Titel würde ich mir natürlich auch wünschen.
Ja.
Kurz, was glaubst du, wer wird Torschützenkönig? Letztes Mal Cristiano hatten wir gerade eben schon als Thema. Was denkst du?
Die einfache Antwort wäre, glaube ich, wäre Mbappé.
Mhm.
Ich sag Harry Kane.
Ich sag auch Harry Kane.
Ja.
Wir haben uns vorhin kurz angeteasert. Ich habe gesagt, ich sag's dir nicht.
Es war jetzt bei mir, ich hab mir gar keine Gedanken gemacht. Fand ich nämlich richtig, weil aus dem Bauch raus muss man da eine Entscheidung treffen. Ich glaube, es wird Harry Kane. Ja. Der wird eine gute EM spielen und dann werden die im Halbfinale gegen die Deutschen rausfliegen.
Ja, ich glaube auch. Der wird 5 Spiele machen oder sowas, sind
macht
das dann.
Buden.
Ne, und macht 6, 7 Dinger, würde ich auch sagen. Also der knipst ganz gut
nach rein. Der Bundesliga-Saison, der ist in Form.
Ja, der muss auch. Der muss.
Der kann nur
treffen. Der war zwar verletzt oder sowas, ja, hing ein bisschen durch. Hat er bei Bayern, glaube ich, das letzte Spiel auch nicht gemacht. Aber ist voll im Saft wohl. Und ja, ganz ehrlich, die sind so stark über die Außen. Und das Spielsystem ist ja auch auf ihn zugeschnitten. Er wird in der Mitte viel stehen und die Bälle da reihenweise reinbügeln. Ja. Der wird auch alle Elfmeter schießen. Deswegen, alleine deswegen schon. Und wenn die gehen viel 1 gegen 1. Ergo bedeutet auch wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass Elfmeter fallen werden oder sowas, dass die gepfiffen werden, ist relativ hoch. Die werden 3, 4 Elfmeter
haben. Wobei, du hast bei denen, hast du das Spiel oder die Zusammenfassung gegen Island geguckt von England?
Haben sie ja verloren.
Haben sie 1-0 verloren. Mhm. Und das ist genau das, was ich bei den Deutschen auch sehe. Die tun sich schwer gegen tiefstehende Mannschaften. Mhm. Die tun sich super schwer gegen tiefstehende Mannschaften. Und gerade in der Gruppenphase, und das ist die Schleife, denke ich, auch zum Deutschlandspiel, die wir jetzt gerade ziehen. Die Favoriten werden fast ausschließlich gegen tiefstehende Mannschaften in der Gruppenphase spielen. Ab Achtelfinale ist das eine andere Nummer, weil da spielst du weitestgehend auf Augenhöhe und da wirst du wenig Mannschaften haben, die sagen, ach komm, wir stellen uns mal mit 8 Leuten hinten rein, haben einen schnellen vorne, langer Ball und Abfahrt, mal gucken, was passiert, nach mir die Sinnflut. Aber gerade in der Gruppenphase kann das ein Thema werden und kann das auch schwierig für die Engländer werden. Genauso wie es für die Deutschen auch schwierig werden kann und alle anderen Favoriten, ja, die wir da zu dem Favoritenkreis mitzählen. Aber ich glaube, ja, Deutschland wird es gerade auch im ersten Spiel gegen die Schotten schwierig haben. Was meinst du? Wir haben uns mal die Aufstellung gegen Griechenland angeschaut.
Ist ja die es sein sollte.
So habe ich es gehört.
So, ne, wurde es gesagt.
Dass die Aufstellung, die gegen Griechenland spielt, oder die Spieler, die gegen Griechenland spielen, dass das die sein werden, die am Ende auch das Eröffnungsspiel starten. Was hast du für ein Gefühl bei der Aufstellung?
Also zuerst sehe ich das genauso. Es werden Spiele dabei sein, wo du wahrscheinlich gegen eine Fünferkette und eine Viererriegel davor spielen wirst. Da ist der entscheidende Faktor, wird da sein, wie du dagegen agierst. Schottland oder generell diese tiefstehenden Mannschaften ist immer so ein Thema. Da gibt es ja zwei Philosophien, die du da verfolgen kannst. So wie das DFB-Team im letzten Spiel aufgestellt war, mit vielen kleinen Spielern, wuselig, nicht diese klassische Geschichte mit, dass man den Ball vorne reinbügelt und hofft, dass da mal einer abfällt, sondern es sollte ja auch und ich glaube auch deswegen hat er sie so aufgestellt, dass sie sich schon so einspielen auf dieses Klein-Klein, weil sie werden nicht, die Lufthoheit werden sie nicht haben, deswegen, du kannst es so spielen, wie sie es machen, also ich sag mal vorne die vier Jungs oder die drei, Wirtz, Havertz und Musiala werden es wahrscheinlich auch sein.
Fühlst du dich denn generell mit der Aufstellung wohl? Also wenn wir jetzt mal anschauen, du sagst, Wirtz, Havertz, Musiala ist ein Thema, finde ich auch. Kann man machen oder würde ich wahrscheinlich ähnlich machen. Meine Frage ist eher, wie siehst du das im Mittelfeld? Weil die Abwehr ist, denke ich, die stellt sich so erstmal von alleine auf.
Ja, mit Kimmich, Rüdiger, Tah und Mittelstädt.
Das sehe ich, ist einfach das, wie du es machen solltest, machen musst. Klar, du könntest Mittelstädt noch gegen Raum tauschen, gibst ein bisschen mehr Power nach vorne, hast ein bisschen weniger.
War auch nicht schlecht dieses Jahr, muss ich sagen.
Fand ich auch nicht. Also hatte schlechtere Jahre auf jeden Fall.
War gut.
Wie siehst du das, wenn wir über Andrich Kroos und Gündogan sprechen? Weil das ist, finde ich, das einzige Fragezeichen an der deutschen Aufstellung für die EM.
Ja, also grundsätzlich sehe ich das auch als Fragezeichen. Für mich, subjektive Meinung, Gündogan auf R10 sehe ich ein bisschen verschenkt,
ja.
Sehe ich verschenkt, ja. Das wäre ist eigentlich, finde ich, so eine Havertz-Position. Dann ist aber die Frage, wen stellst du vorne rein? Jetzt mal für die nächsten Spiele.
Ja.
Aber dieses Dreieck Andrich, Kroos, Gündogan ist gewöhnungsbedürftig, würde ich jetzt mal schreiben.
Ich sehe das genauso. Ich würde nämlich sagen, Gündogan ist der schlechtere Kroos in dem Fall.
Ja, weil du hast zweimal den gleichen Spielertyp.
Ich finde, es ist zweimal der gleiche Spielertyp.
Ja, finde ich auch.
Ich finde Kroos den besseren Spieler aktuell. Ja, ich würde es... Wenn ich jetzt mal von mir sprechen darf, ich würde sagen, Andrich ist gesetzt, ist ein Top-Abräumer, der kann aber auch ein bisschen was am Ball, der feuert dir da auch mal einen Fernschuss raus, hast du ja in der Euroleague häufig genug gesehen.
Ja.
Kroos, Weltklasse, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ist absolute Spitze.
Ja.
Ich glaube, ich würde Gündogan rausnehmen, ich würde Wirtz oder Musiala auf die 10 packen und würde dann wahrscheinlich mit Sané über den Flügel gehen. Damit würde ich mich am wohlsten fühlen. Und vorne drinne, ich würde Havertz ausprobieren, weil super spielstark. Und gerade wenn man sagt, man möchte mit Steckpässen vielleicht hinter die Linie kommen, man möchte das erstmal spielerisch lösen, anstatt mit der Dampframme.
Ja.
Dass man dann sagt, man macht's mit Havertz. Und wenn das nicht funktioniert zur zweiten Halbzeit, fülle rein.
Den kannst du ja immer bringen.
Ja,
ne?
Genau.
Weil er irgendwie schlecht wäre oder sowas, sondern ja. Der passt in das Spiel, in das Format oder in das Spiel, die Spielidee, die gegen Schottland wahrscheinlich gebracht werden soll, passt er leider nicht rein.
Nein.
Wobei er auch eine gute Saison gespielt hat, Champions League Finale, unglücklich, 2-3 Chancen gehabt, viel Abseits dabei, aber trotzdem, der nimmt auch viel Euphorie mit, ne?
Und wenn wir uns über Füllkrug unterhalten, das ist der im DFB-Trikot diese Saison, also 23/24, die meisten Tore geschossen hat.
Hundertprozentig, ja, das ist was man häufig verkennt.
Ja.
Ne, auch da, Hannover Junge, in Bremen dann weitergereift, zum Nationalspieler, glaube ich, auch in Bremen geworden, dann nach Dortmund gewechselt. War auch derjenige, muss ich sagen, der, auch wenn er eingewechselt wurde oder wenn er gespielt hat, ich vom Gefühl her derjenige war oder einer der wenigen war, der richtig Bock hatte, das Trikot zu tragen. Es waren so viele Schlurfi dabei und der hatte richtig Bock, der wollte richtig, der ist auch schon vom Alter her ein Stückchen weit hinten draus, ist nicht einer von den jungen Wilden.
Das
sondern
merkst du nämlich bei dem.
Der hat nicht mehr viele Chancen. Nein. Und der gibt Gas, ich finde den super.
Ja, der hat mit 29, habe ich letztens in der Tommy-Schmidt-Doku zur Europameisterschaft, haben die ihn ja kurz interviewt.
Ja.
Und da haben die nämlich auch gesagt, der ist mit 29, ist der Nationalspieler geworden und du merkst, dass er dafür brennt, dass der Bock hat, das Trikot zu tragen, dass er es halt auch noch nicht so häufig getragen hat, das Trikot.
Ja.
Na, wenn man sich andere Spieler anguckt, ohne da jetzt Namen zu nennen, die sind mit 18, 19, 20 Nationalspieler geworden, die sind jetzt 23, 24, 25. Die haben, weiß nicht, jeder schon 30 Spieler auf dem Buckel. Man mag mich da Lügner nennen, aber ich habe das Gefühl, irgendwann ist es vielleicht nicht mehr so besonders und vielleicht ist das auch nochmal eine Sache pro Füllkrug, dass man sagt, der brennt, der hat Bock und der wird im Turnier hoffentlich vielleicht oder hoffentlich für Furore sorgen.
Ich glaube auch, dass er noch eine Rolle spielen wird.
Ja, denke ich auch.
Weil er auch, er kann auch ein bisschen was am Ball, er lässt sich auch gut klatschen, geht auch Wege, die wehtun, reibt sich auch viel auf.
Super Kopfballspiel, ne?
Genau, deswegen, der steht auch an der richtigen Stelle.
Gegen Atletico denke ich dann das Tor.
Ja, also der ist griffig.
Ja,
in der Mitte, du pass auf, nochmal kurz auf die Frage zurück. Ja, ich sehe es ähnlich. Ich finde Andrich so ein Typ, den brauchst du halt generell.
Ja.
Der erinnert mich jetzt nicht vom Spiel her, aber ich sag jetzt mal so von den Gedankengängen, die ich da habe, die Mitte, damals Khedira und Kroos, ist jetzt ja mit Andrich auch eher so ein
Arbeiter. Khedira Schweinsteiger meinst du, glaube ich,
ja,
oder?
Aber ich meinte grundsätzlich jetzt gerade die Geschichte mit, du brauchst so einen Arbeiter, der die Wege zuläuft, der sich für nichts zu schade ist. Sami Khedira auch, guter Fußballer, war nicht umsonst bei Real, hat aber auch, ich sag mal, am Ball gibt's andere, die da mehr Qualitäten haben.
Definitiv.
War so ein unnormales Lauftier.
Ja.
Und das ist jetzt bei Andrich so eine Maschine, der auf jeden Fall sich auch für nicht zu schade ist, auch mal dazwischen knüppelt, wenn es sein muss, gegen die Schotten. Früher hat man immer gesagt, Holzfäller-Truppe ist jetzt auch alles nicht mehr so. Wir haben uns das ja mal hier ausgeschrieben, dass es da auch 3, 4, 5 gibt, die gar nicht so verkehrt sind.
Nein.
Aber du brauchst auf jeden Fall so einen, der auch mal dazwischen nagelt,
weil
der Rest ist Kategorie Schönspieler eigentlich, ne? Also so richtig dazwischen nageln, Herr Wirtz, Musiala. In der Gewichtsklasse sehe ich da nicht, ne?
Nein. Das ist keiner, der so eine dreckige Grätsche am Mittelkreis irgendwo rausholt, um da den Ball zu sichern.
Ja,
also keiner von dem.
Nein, sehe ich nicht. Dafür, das ist nicht die Gewichtsklasse.
Nö, ist aber auch nicht der Anspruch an die beiden.
Nein, soll auch nicht sein. Du, pass auf, wir haben uns ja mal angeguckt, Deutschland, Schottland, da jetzt kommen wir auch langsam Richtung Ende, finalisieren wir den ganzen Spaß.
Ja.
Ich habe gesehen, dass aufgrund der neuen Transfermarkt-Situation oder Entwicklung, die es gibt, Florian Wirtz und Musiala haben einen höheren Marktwert als der ganze schottische Kader. Ist
das
neu.
Das ist so. Vielleicht auch zu Recht, also ich sehe den Transferwert der beiden absolut zu Recht. Man muss aber sagen, Schottland ist auch, was ich eingangs gesagt habe, es gibt keine Laufkundschaft und Schottland ist definitiv keine Laufkundschaft. Wir haben uns jetzt relativ lange ja schon mit den Deutschen beschäftigt, mit der deutschen Startaufstellung. Aber es gibt definitiv auch 2, 3 Spieler, auf die sollten wir ein Augenmerk haben bei den Schotten.
Ja.
Na, als erstes, wer ist der offensichtliche Name? Ich denke Andy Robertson. Jeder kennt ihn. Champions League-Sieger, Premier League-Sieger, Team of the Season in der Premier League geworden nach der Champions League-Saison.
Ja.
Absolut einer der aktuell, würde ich sagen, vielleicht 3, 4 besten Linksverteidiger der Welt. Eine Zeit lang war er sicherlich der Beste oder der Beste der Welt.
Der Beste, ja, würde ich auch sagen.
Ne? Brutales Flankenspiel, Offensivdrang. Absolute Vorlagenmaschine und eigentlich auch Dauerbrenner bei Liverpool und bei der schottischen Nationalmannschaft.
Ja, hat letzte Saison nicht ganz so viele Spiele gemacht, verletzungsbedingt.
Ich glaube, der war verletzt,
ne?
Genau.
Aber sehe ich auch so, ist einer, auf den man sein Augenmerk setzen sollte. Hatte vor 4, 5 Jahren auch einen brutalen Marktwert, also zu der Zeit
80 Millionen oder so, glaube ich, hatte der
Maschine.
Ja.
ist jetzt auch schon 30, aber ich sag mal, 30 ist das alte 35. Die sind alle noch frisch.
Das neue 28.
Ja, oder das neue 28, die haben alle noch ein bisschen Bock. Die können noch so 3-4 Jahre, kann er auf jeden Fall noch auf dem Level spielen.
Ja.
Und ich sehe den auch als einen, den man sich angucken sollte, beziehungsweise den man auf dem Schirm hat. Interessant wird ja dann die Seite, ich denke, Florian Wirtz und oder
Kimmich
werden die Gegenspieler werden. Ja. Interessantes Duell oder interessante Duelle, die da auf einen zukommen werden.
Ja, wobei ich glaube, da hat Kimmich tatsächlich noch die Chance hinterherzukommen. Ne?
Hat man
auch in den anderen Spielen gesehen, dass wenn da einer mit richtig Pace kommt, ich erinnere, oder ich
denke Junior, Real, Halbfinale.
Oder an Mudrik jetzt im Dingsspiel, im Ungarnspiel, wenn da einer kommt mit richtig, richtig Pace, wird's für Kimmich im Laufduell schwierig, aber da, denke ich, hat man irgendwie noch einen Zugriff drauf.
Ja, der ist clever, der steht immer
gleich.
Wen siehst du noch?
Jo, McGinn sehe ich da ganz vorne auch noch mit dabei.
Austin Villa, ja.
Ja, genau, ist einer, den man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hatte vor der Saison. Mhm. Ich glaube, FIFA-Kenner und Fußball-Kenner werden ihn im Laufe der Saison auf den Schirm bekommen haben, vielleicht auch schon in den letzten Jahren. Spielt bei Aston Villa, ist ja nominell irgendwo Sechser oder eher Achter, hat aber auch linker und rechter Flügel gespielt. Heißt, würde thematisch da auch irgendwo zu passen, Richtung Wirtz-Kimmich-Seite. Ja. Absoluter Motor, torgefährlich, nicht ganz so langsam, absolut im Mittelfeld Goretzka-like, ist mein Eindruck von dem Mann. Ne, sind jetzt mit Aston Villa bravourös für die Champions League qualifiziert. Mhm. Darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Für einen relativ kleinen Verein, der vor noch nicht allzu langer Zeit meine ich damit so vor 5, 6, 7 Jahren in der zweiten Liga zwischenzeitlich gespielt hat, sind auf jeden Fall am Start und ist ein absoluter Topspieler.
Ja, absolut, absolut. 29 Jahre alt, hat auch letzte Saison fast jedes Spiel mitgemacht, stand auch immer in der Startelf, keine Verletzungen. Interessanter Mann in der Mitte.
Ja.
Ne, also kann eigentlich gefühlt alles spielen. Ja. Alles, was in dem vorderen Drittel ist, außer klassischer Stoßstürmer, funktioniert nicht mit 1, weiß ich nicht, 78 oder was er ist. Das haut nicht hin, aber auch höchst interessanter Mann, der in der Mitte auf jeden Fall das Dreieck Andrich, Kroos, Gündogan, aber auch Wirtz und Musiala
beschäftigen
wird. Das auch, auf jeden Fall.
Der wird die gut attackieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass die relativ hoch anlaufen werden, relativ hoch pressen werden, weil man auch gesehen hat, das ist ja was, hohes Pressing über den ganzen Platz. Spielstarke Mannschaften tun sich damit super schwer und ich bin mir sicher, das werden die Schotten sich auch ganz genau angeschaut haben, jetzt gerade Euroleague-Finale, genau.
Finale, Bergamo.
Den ganzen Spaß. Das wird ein Thema sein. Hast du denn auch einen rausgesucht, auf den man zu achten hat?
Ja, gibt da einen Kollegen Manchester United?
Jo. Wäre auch die dritte Wahl bei mir.
Ja?
Ja.
Ja, der Scott, Monsieur, der Vorname, hat auch nur die Hälfte seiner Spiele von Anfang an gemacht.
McTominay sprechen wir drüber, ne? Für den Zuhörer.
Der McTominay hat nur die Hälfte seiner Spiele von Anfang an gemacht, ist aber auch so ein Typ, auch Box-to-Box finde ich ihn aber auch, wegen defensivem Mittelfeld, könnte interessant sein, räumt auch viel ab, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Andrich, was denkst du?
Oh, ich habe den ewig nicht gesehen, weil jedes Mal, wenn ich in der letzten Saison ein Menü-Spiel geguckt habe auf Sky oder wo auch immer, hat er irgendwie nicht gespielt. Aber ja, absoluter Defensiv-Abräumer, offensiv hat er brutale Schüsse, ist auf jeden Fall, kann eine Waffe sein. Man muss halt gucken, ist er fit? Wird er? Ich glaube, er muss noch fit werden. Habe ich das richtig im Kopf? Dass er aktuell nicht ganz fit ist, dass das noch unsicher ist, ob er erstes Spiel spielt oder nicht.
Ja, ich glaube auch, hängt noch ein bisschen durch.
Ja.
Ist brutal, darf man auch nicht verkennen mit den 32 Spielen, die er letzte Saison oder diese Saison gemacht hat, ist er auch der torgefährlichste von den drei genannten.
Mhm.
Obwohl er die, Außenverteidiger macht, als Vergleich zu ziehen, macht natürlich nicht so viel Sinn.
Weil Robbo auch schon mal eine Saison, glaube ich, mit knapp 10 Toren hatte.
Genau,
ne?
also die Zeiten gab es ja auch mal, aber grundsätzlich ist er auch mit 1,90 oder was er ist, auch brutal gefährlich, wird hinten viel abräumen, hohe Bälle, das ist das, was wir vorhin gesagt haben von der Spielphilosophie, der wird alles auf 16er Höhe, beziehungsweise auf Mittelkreis, wenn von hinten hoch rausgespielt werden sollte, weil vorne angelaufen wird, ist er der Mann, der hinten dann die Bälle wieder sichern wird
und auch
gut verteilen kann, ist halt auch kein Blinder, kann auch was am Ball, hat sogar den höchsten Marktwert von allen Schotten.
Hat er so 35 Millionen?
32 Millionen ist der wertvollste Spieler, den die aktuell haben. Und das, obwohl er nicht so viele oder jetzt gerade nicht so viele Spiele von Anfang an gemacht hat.
Ist halt so ein bisschen so ein ewiges Talent, muss man sagen. Der ist ja seit Was ist der jetzt? Lange. 28?
Ja, 28? 27.
Gefühlt seit 5-6 Jahren im Mannschafts-, im ersten Elfkreis bei irgendwo bei Man United. Man hatte immer das Gefühl, der wird komplett durchdrehen, der wird einer der besten Sechser der Welt. War immer so ein bisschen das, was gesagt wurde. Ist er bis jetzt noch nie geworden, muss man mal gucken. Aber ich glaube, wenn wir über alle drei sprechen, merkt man insgesamt, das ist absolut keine Laufkundschaft. Auch, wir sprechen jetzt nicht über den Rest der Mannschaft oder der Rest des Kaders, aber nochmal da. Das sind alles Spieler, die irgendwo in mittelmäßig beschlechten Premier League Teams, guten Championship Teams spielen, die im Ausland auch bei namhaften Vereinen spielen. Also das ist, die können Fußball spielen. Darüber brauchen wir uns keine Gedanken machen. Die können Fußball spielen.
Ja.
Die werden die Deutschen brutal unter Druck setzen. Werden es den Deutschen richtig schwer machen. Und ich glaube, das wird kann so werden, dass das kein Spiel wird, wo du am Ende mit der Zunge schnallst. Das werden die nicht zulassen. Aber ich glaube, dass das ein sauspannendes Spiel werden kann.
Ja, ich glaube auch, da entscheidet sich relativ zeitnah, wer macht das erste Tor. Wenn Deutschland in Rückstand geraten sollte, wird es unnormal schwierig. Machst du ein schnelles Tor, ein frühes Tor, kann wirklich was gehen.
Ja.
Es gibt Spiele, wo man es nicht geglaubt hat, dass es so flippt, sage ich jetzt mal. Brasilien damals 7-1, das hat auch keiner gedacht. Aber es gibt halt so Spiele, wo du dich super schwer tust. Ich glaube, dass das schwierigste Spiel für die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppenphase sein wird.
Weil es die sind, die individuell am wenigsten können, ohne da jetzt irgendwie disrespectful zu sein. Die anderen haben noch mehr individuelle Klasse im Kader.
Genau, die kommen halt über das Kollektiv, über das Engagement, über die Laufleistung. Das ist halt klassischer Inselfußball. Der physische Part ist da halt relativ ausgeprägt.
Ja.
Ungarn und die Schweiz werden mehr mitspielen wollen. Das liegt uns vielleicht auch ein bisschen besser. Ich würde sagen, wir lassen uns da mal überraschen.
Yo.
Was denkst du? Wir haben gesagt, wir tippen jedes Spiel von der Nationalmannschaft. Ja. Was sagst du? Was kommt raus?
Jo, genau.
Wie ist das Ergebnis?
Wir machen auf jeden Fall ein kurzes Tippspiel für euch Hörer. Wird wahrscheinlich auch nachzuhalten sein, vielleicht auf Instagram oder so, was getippt wurde und wie dann die Zwischenstände sind. Ich denke 3-1 für Deutschland.
Mhm.
Ich glaube, das wird ein ekliges Spiel. Das wird, ich hoffe auf ein schnelles Deutschland-Tor. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei einem 3-1. Und wie schaut das bei dir aus? Was meinst du?
Ich gehe auch auf einen Sieg Deutschland, aber wäre nicht so optimistisch, dass wir da drei Buden machen. Ich würde auf 2-1 tippen, weil wir kriegen auf jeden Fall ein Gegentor.
Einfangen,
da bin ich mir sehr sicher.
Ja.
Da sind die manchmal auch einfach zu wild hinten in der Mitte. Und es wird ein 2-1 werden.
Ja. Yo, ich bin hyped. Ne, auch jetzt die, keine Ahnung.
Ja, ich merk's, wir kommen jetzt ja zum Ende.
Ja, aber, so die halbe Stunde, die wir jetzt gequatscht haben. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt gequatscht haben. Halbe Stunde, 35 Minuten.
Ich habe die Uhr nicht im Blick. Ich habe vorhin mal drauf geguckt, aber dann war ich mir nicht sicher, aber wie lange haben wir schon geredet oder auch
ich
nicht.
Ich muss sagen, ich könnte jetzt noch, von mir aus gehen wir in die Tiefe. Ich habe Bock, ich habe bei den nächsten Spielen, habe ich Bock, auch danach zu sprechen. Ey, haben wir nur Scheiße gelabert oder hat das doch irgendwie...
Darf man Scheiße sagen?
Ja, wir dürfen das
unscripted und uncutted.
Zu Not schneidet Leon neben mir das raus.
Es wird nichts rausgeschnitten, ist jetzt wie es ist.
Ich hab Bock, wenn ihr als Hörer vielleicht merkt, okay, es gibt noch so ein, zwei Sachen, da sollten wir drüber sprechen oder hättet ihr Bock, wenn wir drüber sprechen, direkte Duelle auf dem Platz, auf welche zu achten ist oder zu sagen, okay, Schlüssel, wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall über Schlüsselmomente aus dem Spiel sprechen. Wenn ihr da irgendwelche Eindrücke habt, sagt uns da gerne Bescheid. Na?
Ja, ist auch, den Ball würde ich auch gerne aufnehmen. Ja. Heißt, ich würde mich freuen, wenn sich's viele Leute anhören.
Jo,
cool. Ich würde mich noch viel mehr freuen, wenn einer irgendwie einen Kommentar irgendwo lässt, was ihm wichtig war, was er gut fand, was er schlecht fand, weil nur davon lebt das Ganze ja auch.
Ja.
Das ist jetzt erst so aus der Hüfte, haben wir uns einfach hier mal einen voneinander erzählt.
Jo.
Aber klar, wir können auf ganz andere Sachen mehr eingehen, wertiger auch noch in den einzelnen Teilbereichen sein. Ansonsten würden wir es einfach genauso weitermachen. Ich würde es aber, wie gesagt, cool finden, wenn da einer mal so einen Comment hinterlässt oder am Start sein lässt und dass man mal weiß, woran man eigentlich ist. Ich finde es ganz cool, eigentlich so ein bisschen Feedback.
Müssten wir ja eigentlich über den ProPersonal Instagram-Account hinkriegen, oder? Dass wenn man mal was hat und jemand Instagram hat, dass er da einfach mal was da, dass er da und sei es nur einen Daumen hoch auf vielleicht einen Beitrag oder
will ich gar nicht mehr hören, die Leute sollen am besten mal zu Hause bleiben, dann machen wir es nur noch für uns.
Ja, dann sitzen wir hier zu dritt ohne Aufnahmegerät. Da kann ich auch mitleben.
Ja, aber wir ziehen es auf jeden Fall durch bis zum bitteren Ende. Ja, wenn jemand sagt, ey, das war so unterhaltsam, richtig cool, macht länger, dann machen wir auch mal vielleicht eine Stunde draus, überziehen wir hier bei uns einfach.
Entscheiden wir dann so, dass wir es machen, ne?
Ja, und dann muss der Leon gucken, wie lange er hier bleibt, ne?
Ey, Leon, kein Problem.
Ja, du, ich finde auch, das nächste Mal kriegst du auch, du kannst dann, machen wir dein Mic auch mal an, kannst du mal auch ein, zwei Sätze da hier loslassen. Wir hier beizusitzen ist ja vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ja. Ich sehe es doch in deinen Augen, das eine oder andere hättest du da auch gern losgelassen.
Ja. Und Tim, wann kommt, die Folge kommt ja jetzt, die ist am Dienstag aufgenommen, kommt Freitag, denke ich, online, kurz, also vorm Spiel auf jeden Fall.
Ja.
Wann machen wir die zweite Folge, damit die Hörer, die zuhören, dann auch wissen, wann kann man auf die Review vom Schottland-Spiel hoffen und dann vielleicht auch auf den Forecast zum Ungarn-Spiel?
Es ist auf jeden Fall so, dass wir, so wie du es gerade richtig sagst, dienstags das jetzt aufgenommen haben. Ja. Das geht donnerstags, wird es hochgeladen, freitags hoffentlich zu hören.
Ja, genau.
Der nächste Plan ist, dass wir das an dem Dienstag am 18. machen, auch wieder zur ähnlichen Uhrzeit.
Ja.
Dann wird es auch direkt hochgeladen, heißt, man hat den Genuss, den ganzen Mittwoch hoffentlich sich das anzuhören. Und der nächste Termin wird der 21.06. werden, das ist der Freitag, da ist der sonntags das Spiel. Ja, genau. Heißt, wir gehen da zwei Tage in Forecast und schauen uns dann mal an, wann wir uns das nächste Mal hören. Ich habe so den 28.06. im Kopf für die Vorbereitung der Achtelfinals und nochmal Review vom dritten Spiel gegen die Schweiz dann höchstwahrscheinlich.
Ja, ich hab Bock. Ich freue mich. Ich freue mich jetzt auf die nächsten vier Wochen hier mit dir zu sitzen regelmäßig.
Ja.
Ein bisschen über den Sport zu labern, den wir lieben. Ein bisschen, ja, was heißt fachzusimpeln? Ich weiß nicht, ob man das fachsimpeln nennen kann. Aber
viele werden
auf jeden
uns auslachen.
Fall,
aber
ja, wahrscheinlich, ne? Werden sagen, was redet ihr da für einen Blödsinn? Aber ich habe Bock, das mit dir zu machen, aus einer Schnapsidee raus, einfach jetzt hier zu sitzen. Ja. Finde ich richtig cool, auch dass wir da die Möglichkeit für bekommen und das Equipment und das Know-how hier an die Seite gestellt bekommen. Ja. Ne?
Ich sehe es ganz genauso. Das wären coole vier Wochen, auf dass Deutschland relativ weit kommt.
Ja.
Ich drücke uns die Daumen. Und in dem Sinne würde ich sagen, das war's. Wir sind raus. Oder hast du noch was?
Nee, habt einen schönen Freitag, habt ein geiles Eröffnungsspiel und bis Dienstag.
Ja, genau. Mann. Gebt alles, trinkt einen mit und wir hören uns Dienstag. Ciao, Leute.
Peace out.
Diese Folge wird von der Stutik GmbH unterstützt. Wir sind eine Design- und IT-Agentur aus Herford. Wenn du auch einen Podcast aufnehmen möchtest, besuche uns auf www.stutik.de.